Herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian.
Und ich bin Nele und heute mal in umgekehrten Rollen, denn es geht um meine Alleinreise, meine Solo-Reise mit dem Wohnwagen gespannt.
Genau, und da Nele heute primär davon erzählen wird und ich mal Fragen stelle, hat Nele auch das Thema eingesprochen. Willst du erstmal ein bisschen Kontext geben, nochmal für alle, die das jetzt vielleicht, die unseren Podcast zum ersten Mal hören und vielleicht die vorherigen Folgen nicht gehört haben, was du machst, wo du gerade unterwegs bist und warum du eigentlich allein gereist bist?
Ja, also generell vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin ja schon seit über 10 Jahren, es wären jetzt 13 Jahre dann, mit dem Wohnwagen unterwegs und fahre auch viel damit selber. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Gespann sozusagen alleine in der Hand gehabt hätte. Aber bisher war es halt in aller Regel so, dass mein Mann und ich, also Halil und ich, zusammengereist sind. Und da ist es natürlich dann eine andere Situation, weil einfach immer einer ein bisschen gucken kann. Und ein paar Alleinfahrten habe ich natürlich auch schon gemacht, wenn es dann mal ging, darum, den zur Werkstatt zu bringen oder irgendwie von zu Hause zur Halle oder umgekehrt. Ne? Also so generell, dass man mal alleine da drin sitzt, das ist normal, aber eben eine richtige Reise, wie ich das jetzt gerade mache, war jetzt das erste Mal und ich bin in Katalonien unterwegs. Das war so ein Gedanke, weil Halil eben jetzt im April seine Eltern besuchen wollte in Mexiko und ich gesagt habe, bevor ich jetzt da halt alleine zu Hause sitze, wie sonst im Winter, wenn er schon nach Mexiko vorfliegt und ich dann erst im Januar nachkomme, dann mache ich einfach mal was und habe das auch so ein bisschen für mich als Herausforderung gesehen, weil ich das total spannend fand, das mal auszuprobieren. Ich kenne wenig bis keine Leute, die alleine mit dem Wohnwagen unterwegs sind, vor allem nicht mit so einem großen, wie wir den haben. Der ist ja 7,22 Meter mit Deichsel plus noch knapp 5 Meter Auto. Also wir sind bei 12,5 Metern insgesamt mit Anhängekupplung, pipapo, oder fast 13 Metern Gespannlänge. Und die Alleinreisenden, die ich so kenne, die haben dann eher so kompakte kleine Knutschkugeln. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren, wollte auch mal sehen, wie das für mich ist, überhaupt alleine zu reisen. Gar nicht so sehr nur wegen dieser technischen Geschichte mit Wohnwagen, sondern auch mal alleine in ein Restaurant zu gehen, alleine auf dem Campingplatz zu sitzen, Menschen ansprechen zu müssen, weil man vielleicht mal Hilfe braucht. Das fällt mir immer besonders schwer. Und ja, das ist so das Setting und ich war insgesamt knapp 5,5 Wochen ungefähr alleine unterwegs und davon war auch eine Zeit lang noch eine Freundin spontan zu Gast, die ist mitgereist, die ist aber keine Camperin. Das heißt, ein Großteil musste ich halt trotzdem alleine bewältigen, weil sie am Anfang auch zum Beispiel gar nicht wusste, wie weist man denn ein. Das haben wir dann zusammen auf einem der größeren Campingplätze mal geübt, wo wir ein bisschen mehr Raum hatten um uns herum, dass nichts kaputt gehen kann. Aber so generell die ganzen Handgriffe und so, da konnte sie halt gar nicht mithelfen. Deswegen war auch die Zeit im Grunde, zumindest in puncto Wohnwagen eigentlich so, dass ich halt die Verantwortung für alles hatte.
Und hast du dir oder hattest du vor irgendwelchen Sachen besonders Respekt, also wo du dachtest, das wird bestimmt eine Riesenherausforderung, also den, die du jetzt schon gesagt hast, also was weiß ich, ankuppeln oder also irgend sowas?
Lustigerweise gar nicht. Ich habe mich einfach nur mega drauf gefreut und ich habe immer gedacht, irgendwie geht's ja immer. Ne? Und im schlimmsten Fall, dann gibt's mal einen Schaden, dann ist man versichert. Aber ich habe mir gar nicht irgendwie so große Gedanken im Vorfeld gemacht. Ich glaube, der Halil hat sich mehr Gedanken drum gemacht als ich, so wie das alles laufen wird. Und ich bin halt generell auch oft einfach so Augen zu und durch. Und ich habe festgestellt, dass ich vorsichtiger bin, wenn jemand dabei ist oder vor allem auch, wenn der Halil dabei ist, ne, dass ich dann irgendwie mir mehr Gedanken mache über so einzelne Schritte oder so. Und jetzt war es einfach so, das habe ich einfach gemacht und es war richtig cool. Ich würde es auch sofort wieder machen, um schon mal das Ende zu spoilern. Wahrscheinlich hättest du mich das am Ende gefragt, aber ich bin mega begeistert von der Tour. Ich hatte so eine gute Zeit, auch in den Phasen, wo ich komplett alleine war und mir hat das richtig gut getan und auch so dieses Gefühl irgendwie, ja, ist manchmal lästig und die Schlepperei und das Wasser und wegbringen, holen und so weiter, aber ich kann es halt, ne? Und ich kann das alles alleine auch machen. Das war richtig cool.
Das macht ja dann oder könnte ja dann zumindest auch anderen Menschen und vor allen Dingen auch Frauen vielleicht so ein bisschen hier und da Angst nehmen, das selber zu machen oder alleine zu machen, weil du ja, wie du schon sagst, ja mit einem sehr großen Gespann unterwegs bist, was ja für Alleinreisende eigentlich keinen Sinn macht, weil du brauchst ja gar nicht so viel Platz. Ihr habt das ja zum einen als Sponsorfahrzeug, das diesmal ein bisschen größeren als sonst, und zum anderen seid ihr auch zu zweit mit Hund unterwegs. Und wenn das quasi damit funktioniert, dann ja auch mit durchaus kleineren Gespannen oder auch Fahrzeugen.
Also das Einzige, wo ich vielleicht so ein bisschen Respekt vor hatte, waren sehr enge Zufahrten zu Campingplätzen und so starke Steigungen, weil wir halt jetzt kein Allradzugfahrzeug mehr haben. Wir haben jetzt einen Frontantriebler. Und der hat uns schon ein paar Mal so ein bisschen hängen lassen, weil ich fahre ja gerne auch mal, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder so, irgendwo ein bisschen abseits. Und da habe ich halt gemerkt, der bleibt dann auch schon mal stecken, oder wenn ein Wohnwagen hinten dran hängt und es ist irgendwo nass und es ist sehr steil, dann kommst du auch nicht mehr vorwärts. Also das waren eher so die paar kleinen Punkte, aber dann habe ich gedacht, naja gut, dann bleibt man halt stehen, ja, also und wartet oder irgendwas. Mhm. Also ich bin halt immer der Meinung, irgendeine Lösung gibt's immer. Und das hat sich dann jetzt auch in den Wochen total bestätigt.
Was man ja schon spoilern kann, ist, dass das Rangieren vermutlich die allergeringste Hürde war, weil ihr habt ja einen Rangierantrieb verbaut, also quasi ein kleines Motörchen mit Batterie, was ans Rad quasi rangefahren wird. Und damit fährt er quasi wie von alleine mit einer Fernbedienung. Also da hätte ich jetzt tatsächlich auch erwartet, dass du wahrscheinlich die wenigsten Schwierigkeiten hast. Aber wie ist es denn alleine mit dem Ankuppeln? Das ist ja schon ein bisschen eine Herausforderung, oder? Genau quasi das zu treffen. Oder, und jetzt wird es mir gerade bewusst, da kann natürlich der Rangierantrieb auch helfen, oder?
Genau. Und das war auch das, wo ich wirklich, wirklich froh war. Weil auch wenn man keinen Rangierantrieb hat, ich würde es jedem empfehlen, einen zu verbauen im Wohnwagen, weil man dadurch viel mehr Flexibilität und auch Sicherheit hat, auch gerade wenn es mal ein bisschen abschüssiger wird auf einer Parzelle oder so. Aber generell kann man das Rangieren auch mit Hilfe von Nachbarn oder so immer irgendwie lösen. Aber das Ankuppeln ist wirklich das Allernervigste, weil man da ja millimetergenau arbeiten muss. Und gibt Leute, die können das super, die haben vielleicht am Auto eine Rückfahrkamera oder so. Das haben wir alles nicht. Wir haben weder am Wohnwagen noch am Auto eine Kamera. Und da ist es natürlich toll, wenn man einfach das Zugfahrzeug vorne hinstellt und dann mit dem Rangierantrieb, wir haben den Mammut von Alco, der ist super gut zu bedienen, und wenn man dann einfach mit dem Rangierantrieb den Wohnwagen halt bis zur Anhängekupplung steuert, dann noch ein bisschen nachjustieren kann, wie gesagt millimetergenau, und dann einfach das Stützrad absenken kann. Also das hätte mich wirklich genervt, das manuell machen zu müssen alleine. Ja, auch da kann man sich Hilfe holen, aber da müssen die Einweiszeichen so klar definiert sein, weil sonst kann es richtig in die Hose gehen und sonst brauchst du auch 5 Anläufe, bis es klappt. Und das ist mir lieber, wenn ich das alles selber in der Hand habe. Und ja, klar, bei engeren Parzellen oder so ist es immer super, wenn man dann natürlich auch ein bisschen näher an den Rand fahren kann, um mehr Platz zu haben, oder wenn irgendwelche Hindernisse da sind oder wenn es recht eng zugeht, dass man dann halt nicht mit dem Auto dann angehängt rückwärts da irgendwie reinsteuern muss. Ich kann aber auch sagen, das komplett rückwärts fahren mit Anhänger kann ein Mover dir nicht abnehmen. Ja. Also da braucht man immer noch irgendwie ein bisschen Unterstützung, dann auch von einer zweiten Person, weil es einfach zu gefährlich ist. Selbst mit einer Kamera würde ich mich nicht komplett darauf verlassen, dass die dann wirklich alles erfasst und nicht noch doch irgendwo, gerade bei so einem großen Gespann, toter Winkel da ist.
Mhm. Wie ist das denn, wenn wir so ein bisschen bei Sicherheit sind? Man sollte ja eigentlich dann, bevor man abfährt, den Wohnwagen angekuppelt hat, nochmal die ganze Beleuchtung, alle Lichter kontrollieren.
Ja.
Wie macht man das denn alleine?
Also ich sage dazu, wenn mein Mann da ist, machen wir das immer sehr gewissenhaft. Und zwar vor jeder Abfahrt, auch wenn wir nur 2 Tage irgendwo standen. Es könnte sein, dass ich diesen Schritt vielleicht 1 oder 2 Mal geskippt habe. Was man natürlich gar nicht testen kann alleine, sind die Bremslichter. Außer ich habe irgendwie mich so gut vorbereitet, dass ich ein Gewicht habe oder irgendwas, was ich drauflegen kann auf die Bremse. Aber Blinker und generell die Beleuchtung und Warnblinkanlage, die kann man natürlich testen und es macht auch sehr viel Sinn, das zu tun. Ich habe es auch einfach schon mal vergessen. So, sollte man nicht vergessen, ist wichtig, aber ja, so ist die Lage.
Ja, wir wissen ja alle, dass es immer die perfekte Lösung gibt und dann kommt das Leben dazu, auch wenn das natürlich, wie soll ich sagen, nicht so richtig gut ist. Hier reiten jetzt gerade Menschen hinter meinem Fahrzeug vorbei.
Reiten?
wir stehen ja hier auf dem Platz in Montenegro. Die bieten halt auch so Reittouren an und da ist jetzt quasi die erste Tour quasi vorbei. Heute Morgen sind die Pferde hier schon von der Nachbarkoppel rübergelaufen, gekommen zum Trinken, sind wieder zurückgelatscht über die Straße. Unten ist eine Schafherde. Aber hört ihr alles in den Montenegro-Folgen. Hier geht's jetzt weiter mit dir. Und aber ich habe das auch gemerkt, als ich mit dem Wohnwagen mit euch auf dem Caravan-Salon unterwegs war, dass ihr da, als ich da losgefahren bin, nochmal, lass mal noch Lichtcheck machen. Und ich dachte, ja, okay, hätte ich jetzt alleine nicht gemacht. Das ist alleine immer nochmal was anderes.
Ja.
Was war denn so das Anstrengendste bei der Fahrt oder bei den Fahrten, die du jetzt gemacht hast?
Dass man sich nicht abwechseln konnte. Also es gab auch Momente, wo ich halt müde war, zum Beispiel. Ich habe mir natürlich kleinere Etappen gesetzt, als wir das machen würden, wenn wir zu zweit sind. Aber nichtsdestoweniger hast du dann auch schon mal irgendwie nicht so gut geschlafen oder was auch immer. Und wenn man dann halt irgendwie merkt, so, oh, das lässt die Konzentration nach, dann machen wir es halt normalerweise so, dass wir dann einfach kurz anhalten, Fahrerwechsel, die andere Person pennt auf dem Beifahrersitz ein bisschen und dann geht's wieder. Das fiel natürlich jetzt komplett weg. Das habe ich dann gelöst, indem ich halt einfach dann mal eine längere Pause gemacht habe, wenn es nötig war. Oder morgens später weggefahren bin, weil ich dachte, okay, jetzt ruhe ich mich hier noch ein bisschen aus. Aber generell fand ich es halt auch richtig geil, weil dann konnte ich die Musik machen während der Fahrt, die ich immer mag, weil die ist nicht so der Style von meinem Mann. Und da konnte ich richtig laut meinen Soundtrack hören, meinen Reise-Soundtrack. Kurze Empfehlung, Bad Bunny, das neue Album, ist perfekt für solche Fahrten. Und ja, das war so ein Moment und dann halt auch so nervige Sachen, einfach nicht anstrengend, aber so nervig. Du hast ja beim Wohnwagen Zusatzspiegel. Und die sind naturgemäß halt an den beiden Außenspiegeln verbracht. Und die muss man immer sehr, sehr genau irgendwie fein justieren. Also so grob merkt man sich die Position und steckt die dann halt an. Aber dann durch Vibrationen oder so, dann verwackeln die mal ein bisschen oder kippen ab oder irgendwas und auf einmal siehst du halt gar nichts mehr. Und du musst ja quasi in diesen Zusatzspiegeln das Heck des Karawans noch sehen, damit du auch den Verkehr, der dahinter ist, ein bisschen im Auge behalten kannst. Und beim Rangieren, gerade wenn du noch alleine bist, sind die halt super wichtig und es ist total wichtig, dass die wirklich sehr gut eingestellt sind. Und wenn du die dann dran machst oder wenn die sich verstellen, du siehst ja nur, in welcher Position die sein müssen, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt.
Ja.
Und das war echt manchmal so ein absolut nerviges Gehampel. Aber klar, wenn du dann einfach mal kurz jemanden fragen würdest, dann würde das auch besser laufen. Aber ja, da habe ich mich dann halt immer auf den Beifahrersitz gehangelt, weil ich dann zu faul war, immer noch mal dreimal auszusteigen. Und habe die dann so eingestellt und es ging auch alles natürlich irgendwie. Aber das sind so die Momente, wo man sich dann wünschen würde, dass man da einfach eine Fernbedienung hätte, wie bei so moderneren Autospiegeln. Und was halt wirklich sehr anstrengend war und wo ich auch einmal richtig gestresst war, war, wenn die Campingplätze so wahnsinnig enge Zufahrten hatten und man dann gemerkt hat, okay, ich blockiere jetzt hier alles mit meinem Gespann. Bis zum Check-in oder Check-out oder was auch immer.
Ja.
Also das war das, was mich am meisten irgendwie dann genervt hat. Aber auch das war so wenig in den 4-5 Wochen, dass es passiert ist, dass man, also ich kann das auch gleich nochmal die Situation konkret, die mich am meisten gestresst hat, kann ich auch nochmal erzählen. Aber das war wirklich viel weniger, als ich dachte, weil ich mir dann halt auch immer gesagt habe, naja gut, die sind alle im Urlaub. Ist zwar jetzt doof, wenn ich da im Weg stehe, aber es ist halt nun mal so, die müssen dann halt auch 2 Minuten Geduld haben, bis ich da wegkomme.
Also das mit den Spiegeln kann ich auch noch gut nachvollziehen. Ich kann mich noch an die Situation auf der CMT erinnern. Da hatte sich auch irgendwie, genau, da hatte ich auch die Außenspiegel gerade neu montiert. Ihr hattet noch mit eurem Fahrzeug zu tun. Ich stand schon auf der Ausfahrt und bin irgendwie 10-mal ausgestiegen, Spiegel verstellt, eingestiegen, passt nicht, ausgestiegen und ich bin bald blöd geworden. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da war ich jetzt hier auch dankbar, dass Gregor dabei war, weil gerade auf den engeren Stellen hier ist es cool, wenn man auch die Verlängerungen zum Beispiel auf die Räder unten einstellen kann, dass man eben das nicht mit dem Stein einem passiert. Das war für mich jetzt auch das erste Mal, habe ich leider erst danach gelernt. Und das andere, was du sagst, dass es einem stresst, wenn man dann halt mit dem langgespannten Weg steht und sowas. Ja, das kenne ich jetzt auch, weil wir halt hier auch langsamer unterwegs sind als die meisten anderen. Und da gewöhnt man sich recht schnell dran, da zu sagen, ja, das ist jetzt halt, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ne? Also ich mache immer Platz, wenn ich merke, ich habe ein, zwei Autos hinter mir, die wollen schneller fahren und ich kann irgendwo rechts ranfahren, dann tue ich das. Mhm. Und wenn halt kein Platz ist, dann habe ich jetzt auch gelernt, dass mich das auch nicht mehr so stresst, wie das am Anfang war. Und dann ist das halt einfach so. Da müssen jetzt alle halt einfach warten. Ich darf genauso auf der Straße fahren wie die anderen. Aber das kann ich gut nachvollziehen, beides. Und hast du so bei Routenplanung und Navigation irgendwas anders gemacht jetzt alleine, als ihr das macht, wenn ihr zu zweit unterwegs seid?
Also wir empfehlen ja immer irgendwelche Apps und so weiter, die auch für Campingfahrzeuge tauglich sind. Ich muss gestehen, dass ich einfach der Bequemlichkeit halber nur mit Google Maps navigiert bin. Mhm. Was teilweise dann auch ein bisschen grenzwertig war, sage ich auch ganz offen. Also ich würde es anders empfehlen. Aber ich hätte sonst die Sidejig-App nochmal aktualisieren müssen und dann nochmal gucken, ob wirklich der Plan aktuell ist und dann nochmal die Maße, die neuen von, weil ich hatte die einfach nicht auf dem Handy. Und dann habe ich gedacht, ach, fuck you. Ich fahre jetzt einfach los und irgendwie wird's gehen. Das führte dann dazu, dass er mich vor ein paar Tagen, als ich jetzt hier am letzten Stellplatz ankam, das ist so ein Privatstellplatz in so einer Olivenfinca. Und da ist die Zufahrt ein bisschen versteckt, also vom Dorf aus. Und ich habe die verpasst und dann hat mich halt Google Maps durchs komplette Dorf oder durch das komplette kleine Örtchen durchgeschleust. Da waren dann auch noch Bauarbeiten und dann musste ich da nochmal umdrehen mit dem Gespann von 13 Meter in so einer kleinen Straße. Und die Bauarbeiter haben nur noch entsetzt geguckt, so, aber es hat auch funktioniert, ne? Aber ich würde empfehlen, gerade wenn man alleine unterwegs ist und eben kein zweites Augenpaar hat, was so ein bisschen mitgucken kann, dass man dann vielleicht doch den Aufwand nicht scheut, sich irgendwie eine vernünftige App nochmal aufs Handy zu holen und das nicht so macht wie ich. Ich bin da wirklich manchmal einfach ein bisschen hemdsärmlich, weil dann verliere ich auch die Geduld und dann muss es aber schnell gehen und dann, ja, dann ist es halt so, wie es ist. Ich habe halt auch mittlerweile echt eine gute Routine mit dem Gespann und weiß auch, dass ich damit zurechtkomme. Wenn man vielleicht das jetzt noch nicht so oft gemacht hat, mit dem Wohnwagen zu fahren oder so, auf jeden Fall bitte eine gescheite App nehmen.
Ja, naja, ich meine, das Risiko ansonsten ist ja im Endeffekt nur, dass du halt irgendwo wenden musst und umkehren musst, weil du halt an der Stelle nicht durchkommst. Das ist jetzt ja auch nicht der Weltuntergang. Das ist nicht schön und auch vielleicht für die hinter dir nervig, aber auch nicht das Ende der Welt. Das muss man ja auch mal dazu sagen.
Es gab schon Situationen, wo wir abkuppeln und mit dem Mover auf einer Durchgangsstraße wenden mussten. Ne? Also da war Gott sei Dank der Halil dabei. Das ist halt wirklich dann richtig doof. Ist mir jetzt zum Glück nicht passiert, aber das ist halt für mich auch immer noch so der letzte Strohhalm, wo ich immer denke, naja, im allerschlimmsten Fall kuppel ich halt ab. Das ist übrigens nicht der offiziell freigegebene Einsatz eines Movers. Aber das geht dann halt auch, wenn irgendwie alle Stricke reißen, kann man das auch machen.
Naja, und das kann dir mit der besten Navi-App passieren, weil sich ja Dinge auch einfach ändern, Baustellen, dies, das, jenes. Wir navigieren hier auch primär mit Google Maps, auch wirklich auf den Offroad-Trails, weil die alle eingezeichnet sind. Weil realistisch gibt es hier bei den meisten Straßen sowieso keine Höhenangaben. Breite und hast du nicht gesehen. Also es gibt jetzt auch keine großen Unterschiede. Und das Einzige, was wir jetzt seit, also zum einen, das kann ich vielleicht auch noch hier dazu sagen, auch wenn es jetzt eher um Wohnwagen geht, macht es Sinn, wenn man ein bisschen weiter weg von der Zivilisation unterwegs ist. Auch Google Maps kann man super einfach runterladen, dass man das quasi offline nutzen kann. Das haben wir schätzen gelernt, Gott sei Dank auch noch rechtzeitig gemacht. Und was wir jetzt heute oder ich hoffe heute noch oder morgen machen, ist auch eine App namens Osment Osmand benutzen, weil da können wir so Offroad-Routen, die schon fertig geplant sind, importieren und können die nachfahren. Cool. Das probieren wir heute mal aus. Ansonsten haben wir tatsächlich eher uns die, also ich habe mir die vorher angeguckt, habe mir so ein paar Routenpunkte auf Google Maps gesetzt und bin die dann einfach abgefahren. Also das funktioniert auch erstaunlich gut und auch wir hatten ja mit dem Wohnmobil schon die Momente, wo wir ob alleine oder zu zweit auch schon vor unmöglichen Punkten standen, wo Google sagt, hier geht's weiter. Und dann guckst du halt und da ist nur noch ein Wanderweg.
Ja, kommt auch immer so ein bisschen auf die Region an. Ne? Wir hatten jetzt hier, beziehungsweise ich hatte mit Google Maps auf den normalen Strecken sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber als ich dann, als meine Freundin da war, mit ihr in die Pyrenäen reingefahren bin, dann standen wir plötzlich immer vor irgendwelchen Privathäusern, weil Google Maps steif und fest behauptet hat, da wäre der Ortskern von irgendeinem Mittelalterstädtchen. und dann haben wir halt so lokale Leute gefragt und die haben gesagt, ja, tatsächlich, also hier in der Region stößt Google Maps häufig an seine Grenzen. Also da sollten wir uns lieber auf die Ortsschilder vielleicht verlassen, die auch sehr spärlich gesät waren teilweise und dann plötzlich irgendwann nicht mehr vorhanden waren. Aber das ist ein anderes Thema. Da hatten wir aber den Wohnwagen nicht hinten dran, weil da war mir schon klar, als ich dann so ein bisschen, und das wäre auch noch ein Tipp, guckt euch gerne auch mal die Satellitenansichten von irgendwelchen Campingplätzen, Zufahrten, Straßen und so weiter an. Und wenn man die so ein bisschen im Blick behält, dann kann man sich vor vielen unschönen Überraschungen schützen. Und das hatte ich eben in den Pyrenäen schon gesehen, dass das definitiv keine Touren sind, die ich gerne mit Wohnwagen machen möchte. Und da war es schon so, dass man mit einem normalen PKW, also wir haben ja so einen Kleinbus, dass man da schon in Situationen kam, wo man dachte, also jetzt darf wirklich gar niemand entgegenkommen. Aber auch da dachte ich immer, naja, die Einheimischen, die werden dann schon wissen, was zu tun ist. Die fahren da ja jeden Tag. Da habe ich mich total darauf verlassen, dass die dann halt einfach irgendwie checken, wo man ausweichen kann und so. Und die wenigen Male, wo es dann wirklich auch passiert ist, hat es auch super so geklappt.
Ja, die sehen ja auch, dass du ein riesiges Gespann hast. Die sind dann vielleicht ein bisschen nicht so genervt, positiv eingestimmt, weil du mit deinem riesen Gespann da langfährst. Aber da fahren ja dann meist auch LKWs lang. Also die meisten Strecken, die wir hier fahren, sind genau so. Da passt ein Fahrzeug durch.
Ja.
Und dann gibt's immer Ausweichstellen hier und da. Und da kommen ja auch mal LKWs entgegengeschossen. Und die fahren das vermutlich jeden Tag. Die fahren also nicht mit 20 km/h lang.
Genau. Auch die Einheimischen generell fahren in den Pyrenäen nicht mit 20
km/h. Nee, die kennen das ja.
Aber die überholen dann auch, wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Aber das ist ja deren Sache, ne? Ich will halt dann auch als Ausländer nicht maximal negativ auffallen.
Nö, wie gesagt, dann macht man einfach Platz, ne? Wenn es geht. Ja. Also das ist mit einem Gespann nochmal was ganz anderes als jetzt mit unserem kleinen Fahrzeug, was wir haben.
Ja.
Aber eigentlich geht das immer. Das habe ich jetzt hier auch wieder gelernt. Es wirkt manchmal, als ob es gar nicht funktioniert, aber irgendwo findet sich immer ein Spot. Und das ist hier auch ein Miteinander, wie ich festgestellt habe. Obwohl die alle sehr schnell fahren und auch wirklich in Kurven überholen. Aber wenn es irgendwo eng wird, guckt jeder quasi, wie man es am besten macht. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wie ist es denn, wenn man jetzt allein als Frau unterwegs ist, mit anderen Menschen, die dann, keine Ahnung, wenn du so um Hilfe fragst oder die auch beobachten, dass du in Situationen bist oder so, hast du da irgendwie Dinge beobachtet?
Meinst du Frauen oder Männer?
Sowohl als auch.
Okay. Also generell viel Hilfsbereitschaft, die ich aber eigentlich normalerweise gar nicht brauche. Viel Mansplaining. Ungefragte Erklärungen von Herren, die mir dann sagen, wie man es denn machen könnte. Aber tatsächlich weniger, als ich befürchtet hatte. Vielleicht könnte es auch sein, dass man unter Umständen manchmal an meinem Blick ablesen konnte, dass ich gerade keinen Kontakt wünsche. Aber generell war das total easy, ne? Also auch bis auf einmal, wo einer wirklich hartnäckig immer wieder angefangen hat, war es dann so, dass ich gesagt habe, nee, danke, ich komme klar. Oder nee, zum Rangieren brauche ich keine Hilfe, da habe ich einen Motor. Aber vielleicht, wenn du an der Ecke einmal gucken könntest, wenn die ein bisschen eng war zum Beispiel, dass ich nirgendwo anstoße. Was ich aber wieder mal gemerkt habe, sowohl bei Leuten, die mir geholfen haben, als auch bei Leuten, die ich beim Einweisen von Wohnmobilen und Wohnwagen und so weiter auf Campingplätzen beobachtet habe, ist das Thema Einweiszeichen. Also es ist wirklich, es gibt kein schlimmeres Thema zwischen Reisepartnern oder Lebenspartnern als dieses lästige Einweisen. Weil meistens fahren ja die Männer und die Frauen winken irgendwie wild. Also wenn es eben Heteropärchen sind. Und es gibt immer Streit, es läuft immer irgendwas schief. Und das ist echt nochmal so ein Punkt, den ich ja schon auch gelernt habe jetzt in den vielen Jahren, wo ich mit Halil unterwegs bin, dass die Zeichen sehr klar und präzise sein müssen. Und dass man natürlich auch, wenn man dann jemanden bittet, einem zu helfen, egal ob das jetzt beim Rückwärts-Einrangieren ist, wenn man den Wohnwagen nicht abkuppeln möchte oder wenn man irgendwo ums Eck fährt, und dass man wirklich vorher mit der Person bespricht, was soll sie dir zeigen und was soll sie wann sagen? Weil manche, die schreien dann irgendwas und du weißt aber gar nicht, was ist. Du haust die Bremse rein, weil du denkst, du schlägst gleich irgendwo an, und die hat aber geschrien, ja, geht, 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 zum Beispiel. Und sowas, also es ist egal, es gibt kein richtig oder falsch. Ich kann auch nicht sagen, dass meine Einweiszeichen die besten sind, aber man muss halt sich klar sein, was man in welchem Moment dann für ein Zeichen bekommen möchte. Und das hat ein paar Mal gut funktioniert und hat ein paar Mal nicht so gut funktioniert. Aber generell, ja, also das waren so die Momente. Und ansonsten Ungeduld selten. Also dass Leute irgendwie warten mussten und ich dann gemerkt habe, die sind genervt. Und es gab eben diesen einen Moment, ich weiß nicht, ob ich den schon erzählt hatte im anderen Podcast, wenn ich mich wiederhole, bitte, also in der Kaffeepause, wenn ich mich wiederhole, bitte unterbrich mich, aber da an diesem Campingplatz in Palamos, wo ich diese Situation hatte, wo alles so eng war und ich dann wieder rückwärts auf den Kreisverkehr rausfahren musste, weil ein anderer vor mir raus wollte, ein Wohnmobil. Und das war halt mega stressig, weil es war sowieso die Zufahrt so klein, dass ich fast nicht mit dem Gespann ums Eck gekommen bin und dann eben nur eine Schranke für die Ein- und Ausfahrt. Und dann hat der an der Rezeption mir gesagt, ja, muss halt wieder rückwärts auf die Straße fahren. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, ich explodiere jetzt gleich. Du siehst doch, dass ich alleine bin. Aber dann habe ich halt einfach den Typen vom Wohnmobil gefragt, der da stand und gewartet hat, dass er rauskommt, und hab gesagt, du, ich will euch Platz machen, aber ich brauche mal eben deine Hilfe. Und ja, also das wäre zum Beispiel eine Empfehlung für Alleinreisende, wenn die zum ersten Mal solo auf Tour gehen, dann fahrt vielleicht in ein Land, wo ihr die Sprache beherrscht. Weil, oder wo man sich zumindest mit Englisch sehr gut verständigen kann, weil ich hätte zum Beispiel jetzt hier in Katalonien A, viel, viel weniger nette Kontakte gehabt, wenn man da nur mit Englisch Rade bricht mit den Einheimischen. Und B, auch ist es natürlich die Hemmschwelle viel geringer, wenn man dieselbe Sprache spricht wie die Leute. Gut, es war Spanisch und nicht Katalan, aber trotzdem sprechen die ja hier alle Spanisch, als in der Regel fast wie muttersprachlich. Und ja, das war sehr, sehr hilfreich, weil ich halt jeden einfach immer ansprechen konnte, egal welcher Nationalität, weil entweder kommst du mit Englisch weiter, mit Spanisch oder im Zweifel sogar mit Deutsch oder halt dann auch notfalls mit Französisch ein bisschen. Und das würde ich wirklich empfehlen, dass man dann nicht vielleicht gerade nach Albanien fährt oder so, wo es eine komplett andere Sprache gibt und wo auch kaum jemand Englisch kann, sondern vielleicht irgendwo hin, wo ich zumindest mich gut verständigen kann.
Kann ich jetzt hier aus Montenegro, na gut, Montenegro hat den Vorteil, dass tatsächlich sehr viele Englisch sprechen. Und ansonsten wäre immer meine Empfehlung Google Translate, der hat ja diesen Sprechmodus, also sprich, jemand kann was reinsprechen und du bekommst es übersetzt und du kannst auch etwas gesprochen ausgeben, und das ist eigentlich Gold wert, weil das löst, natürlich hast du immer so Lost in Translation Momente, ne, wo in der Übersetzung das ein oder andere verloren geht, aber das kann man damit ganz gut lösen, also das wäre da mein Tipp. Klar, es ist immer cool, die lokale Sprache zu sprechen.
Aber in einer Situation, wo du alleine unterwegs bist, vielleicht auch mal dich einsam fühlst, ich jetzt nicht, weil ich bin gerne alleine, aber andere Menschen fühlen sich ja, wenn die alleine unterwegs sind, mal einsam, dann ist es ja nicht so einfach, Kontakte zu knüpfen, wenn du immer in irgendein Gerät reinsprechen musst oder wenn du halt irgendwie eine Situation schnell lösen musst und dann einfach jemanden auf der Straße anquatschen kannst, sagen kannst, du kannst mal eben hier gucken und mir sagen, ob ich hier anstoße, dass der dann nicht wieder auch in eine Maschine reinsprechen muss. Also das wäre wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und ich habe auch Leute getroffen, also auch andere Frauen, die auch alleine unterwegs waren und die mir zum Beispiel gesagt haben, eine Französin, die zuletzt auch auf dem Campingplatz war, jetzt für ein paar Tage auf meinem letzten Campingplatz, die hat gesagt, sie ist auch gerne alleine, aber für sie ist es eine Herausforderung, anders als für mich. Also sie fühlt sich teilweise sehr einsam, weil halt auch da keiner Französisch kann. Sie lernt gerade erst Spanisch. Und das habe ich irgendwie, das hat mich ein bisschen getroffen. Es war auch ihre erste Alleinreise. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und auch kurz zusammengesetzt. Aber das ist halt unterschiedlich, wie man so tickt, ne? Und deswegen, ja, vielleicht Deutschland oder irgendein Land, wo man sich halt gut verständigen kann, weil man dann sich nicht so hilflos fühlt in einer Situation, wo man vielleicht Unterstützung braucht.
Das ist ein guter Punkt. Ist ja auch immer die Frage, wie abenteuerlustig man ist, ne? Also ich meine, so eine Alleinreise stresst auf jeden Fall ja schon, unter Umständen mehr. Und wenn du sagst, alles fein, für mich ist das genau die Herausforderung, die ich brauche, ist ja wie mit unserem Reifenplatzer, dann ist das okay. Aber wenn du damit schon sehr an deine Grenze gehst, dann kann das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp sein. Das stimmt, da bin ich bei dir.
Und man darf auch nicht vernachlässigen, also ich habe ja die emotionale Stütze meines Hundes auch immer gehabt, ne? Man denkt ja, ist ja nur ein Tier, aber trotzdem fühlst du dich halt nie alleine. Und so ein Hund ist immer ein Türöffner. Ein Hund ist auch immer, also gerade wenn man manchmal so ein bisschen socially awkward ist wie ich, dass ich dann manchmal nicht weiß, wie ich jetzt Leute grüßen soll oder so, dann ist die Zoe wirklich immer schon meine Stütze gewesen, weil im Zweifel, wenn ich irgendwie aus dem Gespräch raus will oder in ein Gespräch rein will, dann kann ich das über sie machen, so den Hund streicheln oder sagen, ja, ich muss da mal weiter, damit der Hund noch spazieren kommt oder so. Mhm. Also das ist wirklich anders, als wenn du ganz alleine bist. Du hast nachts Company, ich hatte auch nie Angst oder so, weil ich war ja meistens sowieso auf Campingplätzen, aber trotzdem irgendwie bist du halt nicht alleine. Und das ist schon anders, wenn du jetzt mit dem Fahrrad, so wie diese französische Frau, von Lyon aus nach Katalonien strampelst und im kleinen Zelt schläfst, was auch cool ist, aber da bist du halt richtig alleine dann.
Wenn jetzt, ich überlege, wie ich die Frage formuliere, damit es halt sinnvoll ist, wenn jetzt Halil öfter unterwegs wäre, ich baue ein Szenario auf, Halil wünscht sich jetzt, dass er jedes Jahr ein halbes Jahr in Mexiko sein kann, so wie ihr das ja bis letztes Jahr gemacht habt. Und bei dir geht das aber gerade nicht. Würdest du dann trotzdem mehr Reisen alleine machen oder eher nicht so viele?
Doch, auf jeden Fall. Das Szenario ist insofern hypothetisch, weil der einzige Grund, warum ich nicht nach Mexiko mitkommen würde, wäre, dass irgendwas mit meinen Eltern ist oder dass der Hund zu alt ist, um zu fliegen oder zu krank oder sonst was. Was ja irgendwann jetzt auch mal eintreten wird, ne? Der Hund ist 10 jetzt dann dieses Jahr. Wir werden nicht mehr die nächsten 10 Jahre mit ihr fliegen können. Und natürlich spielt man dann so Szenarien durch. Und wenn jetzt natürlich der Hund aus Krankheitsgründen nicht mehr fliegen kann und oder meine Eltern Unterstützung brauchen, dann müsste ich natürlich gucken, ob das mit dem Reisen dann so funktioniert, wie ich mir das vorstellen würde. Aber generell würde ich das sofort machen. Das hat mir richtig, richtig gut getan. Ich habe so viel gemacht, auch alleine, aber dann auch, als meine Freundin da war. Wir haben wahnsinnig viel unternommen. Wir waren jeden Tag von früh bis spät unterwegs. Und das war wirklich, wirklich toll. Und man nimmt, wenn man alleine unterwegs ist, auch Sachen anders war als zu zweit. Man hat auf der anderen Seite niemanden, mit dem man es teilen kann. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, aber ich habe dann zum Beispiel Halil halt auch immer Fotos geschickt und ein bisschen Videos und so von dem, was ich so gesehen habe tagsüber. Aber ich war selber über mich überrascht, weil ich habe ja manchmal, wenn ich zu Hause bin, so das Gefühl, ich bin ein bisschen lethargisch und zu faul und habe auch so wenig Energie. Und hier war ich auf einmal morgens um 7 aufgestanden, um 8 ein bisschen gearbeitet und dann schon abgewartet, bis ich mittags endlich so fertig bin, dass ich Sachen unternehmen kann. Und in den wenigsten Momenten gab es so Situationen, wo ich so ein bisschen, wo es mir ein bisschen unangenehm war. Zum Beispiel neulich war ich mal in einem Restaurant, wo der Kellner extrem schlecht gelaunt war. Aber auch ansonsten von Sachen, wo ich eigentlich dachte, dass es für mich nicht schön ist, alleine ins Restaurant zu gehen oder so. Und das meine ich eben auch, wenn du dich dann ein bisschen mit den Leuten unterhalten kannst, ne? Und die dann, ach, du, ja, wo kommst du denn her? Ja, Deutschland. Ach so, ist ja interessant, du bist alleine, ja. Dann ist es auch beim Essen nicht so, dass dann irgendwie du das Gefühl hast, du weißt nicht, wohin mit dir.
Das stelle ich mir für mich als Schwierigstes vor. Also ich habe ja auch so ein Thema mit Alleinreisen. Bei mir ist es ja so, dass ich für mich ist eine riesige Hürde, andere Menschen anzusprechen. Und da geht halt viel einher, weswegen ich eigentlich immer in meinem Leben nie alleine verreist bin. Entweder mit meiner Frau oder auch mit anderen, so wie jetzt auch mit Gregor. Ich kann mir das für mich selber gerade noch schwer vorstellen, alleine zu reisen. Nicht, weil ich glaube, dass ich das nicht hinkriege, sondern weil ich das einfach nie gemacht habe. Ne? Mir fehlt quasi dieses Training noch viel, viel mehr. Und ich merke auch hier, wie schwierig diese Hürde für mich ist. Da bin ich ja gerade dran. Mal gucken, ob sich das jetzt ändert mit so ein paar Dingen. Aber das finde ich immer super spannend, wenn Menschen das hinkriegen und auch allein im Restaurant sitzen. Das kann ich mir auch so gar nicht vorstellen. Wenngleich es wahrscheinlich, wenn man es dann einmal gemacht hat, ne, das merke ich auch, das ist immer diese Riesenhürde, Menschen anzusprechen. Das ist wenn ich am Messestand stehe, ist jeder einzelne Mensch, mit dem ich sprechen muss, ist immer eine große Hürde, über die ich drüber muss. Wenn ich da einmal drüber gestiegen bin, ist das gar kein Thema. Aber dieser erste Schritt ist für mich immer so ein Ding.
Also bei mir ist es total tagesform- und rahmenbedingungsabhängig. In Spanien generell, also zumindest so hier in den ländlichen Gegenden, wo ich viel reise, ist es komisch, wenn man alleine sitzt, weil da ist es ja eher noch so, dass die Familien zusammen essen gehen. Das sind dann nicht mal nur Paare oder zwei Freunde oder so, sondern das sind halt meistens an den Tischen wirklich 5, 6, 7 bis 10 Leute. Und da fühlt man sich dann manchmal besonders merkwürdig, wenn man da ganz alleine sitzt. Ich glaube, das ist vielleicht in Deutschland in der Großstadt noch ein bisschen anders. Aber ich habe es halt auch nur dann gemacht, wenn ich Bock drauf hatte. Also das ist ja auch das Schöne am Alleinreisen. Und das war was ich komplett unterschätzt hatte, obwohl ich ja auch zu Hause oft alleine bin, auch weil der Halil dann halt schon einen Monat vorher in Mexiko ist oder so als ich. Aber dass du komplett deinen Tag so gestalten kannst, niemanden fragen musst, auf niemanden Rücksicht nehmen musst und so, das ist schon auch cool mal. Ja. Und ich bin manchmal mit meinem Hund irgendwie lagen wir um 8 im Bett. Das wird mir nicht einfallen, normalerweise, wenn wir hier zu zweit sind.
Warum nicht?
Na, weil dann irgendwie auch noch Bewegung da ist, dann ist der Hund unruhig, dann denkst du, dann kriegt man doch irgendwie noch mal ein bisschen FOMO und denkt ja jetzt doch noch mal irgendwie eine Kleinigkeit zusammen essen oder einen Film gucken oder so, gerade unterwegs auf Reisen, aber so einfach wirklich so den Tag komplett zu strukturieren, wie du das haben möchtest, ist schon cool. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch gefällt. Und das Schöne am Camping ist ja, auch wenn du alleine bist, du musst ja nicht ins Restaurant gehen, wenn du denkst, oh, da fühle ich mich komisch. Sondern du kannst ja auch ganz entspannt dir dann was mitnehmen oder im Fahrzeug was machen. Und du hast immer Leute um dich, an die du dich im Zweifel so ein bisschen dranhängen kannst, wenn du mal Gesellschaft möchtest. Und bei mir war das wirklich so, ich habe das meistens gar nicht gesucht, sondern habe dann einfach irgendwie die Leute nett gegrüßt und dann kam so ein kurzes Gespräch zustande und zuletzt hatte ich dann Nachbarn aus Wales, mit denen saß ich 2 Abende richtig cool zusammen, mit denen gab es ganz tolle Gespräche, sehr tiefgründig und die haben mich halt mit ihrem Whisky für 100 € die Flasche abgefüllt, weil die das irgendwie cool fanden, mich schöne Sachen probieren zu lassen von sich und ich habe ihnen Ratafia mit rübergenommen von hier, also diesen Likör.
Ich sehe das ja hier auch an Gregor, der hat ja gar keine Berührungsängste quasi. Ne? Da kommen hier Leute, oh, ich renne raus, ich quatsche die eben an oder so. Dem fällt das halt super leicht, der hat halt diese Hürde nicht. Und klar, dann ist er mit jedem im Gespräch und mal ist es ein langes Gespräch und mal auch nicht. Das sehe ich ja. Das ist ja auch ein Thema, was mir bewusst ist, wo ich langsam dran arbeite. Da gibt es halt auch keinen Druck. Ne? Ich finde es jetzt nicht schlimm, nicht alleine zu verreisen. Mir fehlt nichts. Und ich merke ja auch hier wieder, dass so ab einer Woche ich schon extrem meine Frau vermisse. Ne? Also so diese, ich brauchte jetzt quasi nach dieser 2 Wochen Abstinenz von meiner Frau, ist wie nach Messen, habe ich dann immer eine lange Zeit, bis ich wieder an dem Punkt bin, wo ich sage, jetzt reise ich mal wieder quasi ohne sie los. weil mir
das
doch
finde ich
viel
richtig
fehlt.
süß. Also das haben wir irgendwie, glaube ich, beide nicht so. Also klar, wir vermissen uns auch, aber so, dass man dann sagt, oh Gott, ich zähle nur noch die Tage.
Nee, so ist es auch nicht. Aber ich würde gern die schönen Momente mit meiner Frau teilen.
Ja, das stimmt.
Das
Das habe
ist
ich
eigentlich
auch.
der Punkt, ne? Weil ich erlebe ja so tolle Sachen und das würde ich gern mit ihr machen. Das ist eigentlich der Punkt. Ich kann mit Sicherheit auch 4 Wochen ohne meine Frau auskommen, auch wenn das wirklich hart wäre. Aber ich möchte gern die Momente mit ihr teilen, weil ich ja auch weiß, dass unser Leben endlich ist. Und ne,
Ja.
das ist eigentlich so mehr der Punkt, dass ich mir sage, jetzt erlebe ich das alles alleine wieder.
Ja.
Das ist eher so das Thema.
Ja, verstehe ich. Also das ist auch tatsächlich was, wo ich öfter mal auch diese Momente mit Halil habe, wenn er unterwegs ist in Mexiko, dass er mir schreibt, oh, hier, ich habe hier ein Restaurant entdeckt, da müssen wir unbedingt zusammen hin oder oh, das würde dir gefallen, was ich gerade hier erlebt habe oder so und umgekehrt natürlich genauso. Aber wir machen das natürlich jetzt auch schon seit Jahren so und ich genieße und brauche auch diese Zeit im Jahr, wo ich wirklich mal komplett für mich bin. Und ich glaube, er auch. Also von daher passte das auch super. Und jetzt war das natürlich viel schöner als sonst, wo ich dann halt zu Hause im Winter sitze und mit dem Hund rausgehe in der Kälte, weil jetzt konnte ich richtig was machen und jetzt haben wir auch so viel uns zu erzählen. Das ist auch übrigens, wenn man einen Partner hat, mit dem man vielleicht schon lange zusammen ist, dass man ja, wenn man sehr eng zusammenlebt, so wie wir und auch noch zusammen arbeitet und ihr ja auch, dass man dann manchmal irgendwie so denkt, ja, irgendwie, was soll ich denn jetzt immer noch erzählen? Wir erleben ja eh alles zusammen. Und das war jetzt auch wieder cool.
Ist ja was, was wir auch mit, oder was der Unterschied zu vielen anderen Paaren auch ist, dass wir ja nahezu 24/7 aufeinander
Ja.
hocken. Also das Hocken ist gar nicht negativ, weil wir eben von zu Hause arbeiten, dieselben Dinge
Ja.
machen. Ne? Und bei vielen Paaren ist ja so, beide oder einer oder beide oder eine sind quasi auf Arbeit, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden mit An- und Abreise. Und da sieht man sich nicht. Und dann
Ja.
hat man noch hier Hobby da, dort jenes. Und das haben wir ja alle 4 nicht so richtig sehr. Und das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Weil ich kenne die Situation auch, wo du dann halt zusammensitzt und nichts zu erzählen hast.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einfach normal und das finde ich auch mittlerweile gar nicht schlimm, weil ich ja auch merke, dann in anderen Situationen gibt es wieder ganz viel zu erzählen und das ist ja auch normal, wenn du halt 24/7 zusammen verbringst. Was willst du denn noch erzählen über, also
Eben,
du kannst
du
natürlich
teilst
über,
ja den exakt selben Alltag einfach.
genau. Du kannst
Ja.
über äußere Dinge, über Politik, über dies, das, jenes sprechen, aber was will ich erzählen, was ich die letzten 10 Stunden erlebt habe? Der Partner war ja
Ja.
dabei.
Ja. Und das ist jetzt, wenn du einen Partner hast, aber es gibt ja auch viele Menschen, und ich sehe das immer wieder in Facebook-Gruppen zum Beispiel oder in Foren oder so, dass es Leute gibt, da gab es eine Trennung, da gab es vielleicht einen Todesfall, also ist der Partner oder die Partnerin verstorben. Und dann ist so oft der erste Impuls, ja, eigentlich wollten wir diese Tour zusammen machen oder wollten wir zusammen mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen verreisen, aber jetzt irgendwie alleine traue ich mich nicht. Und deswegen wollte ich auch so gerne diese Folge mit dir machen, weil ich einfach, egal mit welchem Fahrzeug du unterwegs bist, so viel unterscheidet sich das ja oft gar nicht. Ich möchte einfach Leuten Mut machen, wenn die grundsätzlich offen dafür sind, mit dem Camper zu verreisen, dass sie sich nicht davon abhalten lassen sollen, das alleine zu tun, aus technischen Gründen. Wenn die sagen, oh, mein Mann ist erst verstorben, ich bin noch nicht so weit, ist das was ganz anderes. Aber es geht ja oft darum, ich traue mich nicht, ja, weil dann muss ich alleine mit dem Fahrzeug oder da muss ich alleine mit dem Gespann und dann, was ist, wenn ich dann da irgendwie auf Probleme stoße oder so. Und ich glaube, wenn man da mehr drüber spricht und wenn man irgendwie so zeigt, so positive Beispiele, einfach, dass vielleicht dann der eine oder die andere sagt, ja, Mensch, irgendwie, es klingt alles doch nicht so schlimm. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht mal eine kleine Tour, muss ja nicht direkt 4 Wochen sein, so wie bei mir, sondern einfach mal zu gucken, wo verschlägt es mich denn hin, mal ein Wochenende irgendwo hinzufahren und das mal so anzutesten, ob man sich das vorstellen kann. Weil alles, was so diese Rahmenbedingungen sind, die kann man sich enorm erleichtern mit ein bisschen zusätzlicher Ausrüstung oder mit einer Optimierung der Ausrüstung, damit man eben vielleicht auch alleine gut damit klarkommt oder alleine als Frau gut damit klarkommt. Ich habe zum Beispiel jetzt Kleinigkeiten, ne? nur 20 Liter Abwasserkanister mitgenommen, statt den normalerweise, den wir normalerweise an Bord haben, den 40 Liter, weil manchmal an Entsorgungsstationen musste das Ding hochheben und das schaffe ich dann halt nicht, 40 Liter voll. Mhm. Ne? Sowas oder kleine Kanister zum Befüllen oder einen langen Schlauch, damit du nicht immer schleppen musst. Also es gibt so viel, beim Wohnwagen hatte ich ja schon gesagt, Mover. Für die nächste Solotour würde ich mir auch noch eine Rückfahrkamera besorgen für den Wohnwagen. Die habe ich jetzt unterwegs einfach nicht gefunden. Also keine, die mir passte, dass man immer noch unabhängiger wird von anderen Menschen. Mhm. Und ja, einfach so, das so zu optimieren, dass einem Dinge gut nach der Hand sind. Ich habe mein Spülsetting optimiert, weil ich keinen Bock hatte, im Wohnwagen zu spülen, wie der Halil das zum Beispiel macht, weil ich wusste, dann muss ich sofort wieder die 20 Liter Abwasser wegbringen und da hatte ich keine Lust. Ne? Deswegen habe ich dann halt mir eine zusätzliche Spülschüssel aus dem Auto geholt und habe das so für mich gemacht, wie mir das halt in Kram passte. Und das ist alles so eigentlich relativ leicht heutzutage, weil wir so viele ja auch technische Hilfsmittel und Möglichkeiten haben.
Mhm. Das stimmt. Und eigentlich ist das auch eine schöne oder sehr viele schöne Schlussworte gewesen, die man, glaube ich, genauso stehen lassen kann. Auch der Gedanke mit den kleinen Touren. Man muss ja nicht immer 2 Wochen in Urlaub alleine fahren. Man fängt einfach mal ein Wochenende oder nur eine Übernachtung an. Und wenn irgendwas kacke ist, kann man ja jederzeit abbrechen und was ändern. Und das ist quasi nicht so schlimm.
Das finde ich beim Camping viel, viel einfacher, als wenn ich jetzt irgendwie einen festen Hotelurlaub buche oder so, wo du dann wirklich auch, ich sage jetzt mal, der Situation und vielleicht auch den Menschen ausgesetzt bist, die dann irgendwie doch nicht so zu dir passen, wie du dir das gewünscht hattest. Und mit dem Camper, da packst du einfach ein und sagst, nee, Freunde, Wetter passt nicht oder die Nachbarn nerven oder irgendwas. Ich fahre jetzt einfach weiter.
Ja, das ist ja auch das, was wir immer sagen, ne? Wenn der Nachbar blöd ist, dann fahren wir weiter.
Ja.
Ja, vielen Dank für den Einblick.
Sehr gerne.
Vor allen Dingen, ich hoffe, dass wir da auch den einen oder die andere ein bisschen motivieren können, mal alleine loszureisen, sich was zu trauen. Und alles, was schief geht, kann ja auch ein Abenteuer sein. Das ist immer eine Frage des Betrachtungswinkels.
Ja, total.
Geplatzte Reifen ist nervig bei uns, kostet Geld, irgendwo rangefahren ist nervig, kostet Geld, aber es kann halt auch immer ein Abenteuer sein und es könnte auch immer viel, viel schlimmer kommen. Und wenn man das positiv betrachtet, dann sieht die Welt immer schon ganz anders aus und dann ist auch alles nicht mehr ganz so schlimm.
Und man ist, wenn man die Situation dann bewältigt hat, oft richtig stolz auf sich, finde ich. Selbst noch im fortgeschritteneren Alter von Mitte 40, dass es dann Situationen gibt, wo man denkt, boah, das hat mich jetzt echt gestresst, aber ich habe es einfach geschafft. Also auch dann kann man noch an solchen Geschichten wachsen und ja. Das ist auch was ich für mich sehr, sehr mitgenommen habe jetzt aus dieser Tour. Und mich würde mal interessieren von euch da draußen, wie viele von euch sind denn alleine unterwegs oder waren alleine schon mal unterwegs über einen längeren Zeitraum? Also ich sage jetzt nicht nur am Wochenende, sondern vielleicht mal irgendwie so ab 1-2 Wochen. Was waren da so eure Gefühle, Gedanken dabei? Ist es was ihr genießen könnt? Oder habt ihr eher so das Gefühl, boah, ich braucht es eigentlich nicht so für mich. Ich hätte schon gerne jemanden dabei. Also schreibt uns da gerne, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein emotionales Thema. Und da würde mich wirklich interessieren, wie ihr dazu steht.
Wir sind sehr gespannt drauf und wir hören uns wieder am Mittwoch zur nächsten Kaffeepause. Danke, Nele. Danke fürs Zuhören da draußen. Tschüss.
Danke. Tschüss.